Das Dunkel der Mensch erzählt von seinem verschlungenen Pfad. Diesmal die Szene 51, buddhistisches Wandern. Diese Szene entstand während meiner Pilgerwanderung Richtung Indien im April 2011, noch hier in Deutschland, kurz hinter Donauwörth, auf der 18. Etappe, also nur etwa 420 Kilometer seit Beginn dieser Wanderung. Sie beschäftigt sich mit der Reflexion über zwei buddhistische Begriffe und ist damit symptomatisch für das Reflektieren des Pilgers auf dem Pfad des Buddha. Sie beschäftigt sich aber auch mit Meditation, nämlich mit Gehmeditation. Hier Auszüge aus meinem Wandertagebuch. Dies war der von der Strecke her wohl langweiligste Tag meiner diesjährigen Pilgerwanderung. Wobei das Adjektiv langweilig, wie eigentlich die meisten Betrachtungsgegenstände, zwei unterschiedliche Qualitäten hat, die man mit den Pali-Begriffen Adinava und Asada bezeichnen kann. Adinava ist der niedrige, unschöne, ja widerwärtige Aspekt von etwas, während Asada dem gleichen Betrachtungsobjekt seine reizvollen, attraktiven Qualitäten abgewinnen kann. So assoziiert man zum Beispiel Regenwetter, ein Aspekt, der mir in den 15 Tagen meiner österlichen Wanderung von Rodenburg ob der Tauber bis Garmisch-Partenkirchen überhaupt kein Problem machte, es war fast die ganze Zeit trocken. Also den Regen assoziiert man beim Wandern eher mit negativen Aspekten. Scheißwetter! Also der Adinava-Aspekt. Man könnte natürlich auch den Asada-Aspekt in den Vordergrund stellen. Herrlich, die Natur wird zu neuem Leben erweckt. Die Pflanzen bekommen den für sie notwendigen Regen. Die Trinkwasservorräte in dieser Weltgegend werden aufgefüllt. Uns wird kein Mangel an Wasser herrschen. Aber da wir immer gerne den Abneigungsgedanken in den Vordergrund zu stellen gewohnt sind, betrachten wir die Dinge gewöhnlich unter dem Adinava-Aspekt. Und dann sagen wir, oh, ich hasse es, wenn es regnet. Und verstärken so in uns das Gefühl der Abneigung, der Ablehnung, des Hasses, was uns nicht gerade fröhlicher macht. So dumm ist der Buddhijana. Der Pali-Begriff wird oft als gemeiner Weltling übersetzt. Ja, so ist er nun einmal. Ein schönes Beispiel dafür, wie man den Asada-Aspekt mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen kann, liefert der Buddha in folgender Geschichte. Er traf einst am Abend auf drei Mönche, die eine ganz lange Wegstrecke zurückgelegt hatten, und sie beklagten sich furchtbar über diesen Tag. »Ach, Erhabene, das heilige Leben kann ja sowas von schrecklich sein. Wir sind jetzt den ganzen Tag gewandert von früh auf und haben kein einziges Dorf angetroffen. Das heißt, wir sind heute ohne Almosenspeise geblieben. Und jetzt, zu dieser Zeit, es ist längst Nachmittag, dürfen wir ja nichts mehr essen, wie es die Mönchsregeln verlangen.« So klagte der erste Mönch und der zweite setzte hinzu. »Das ist noch gar nicht mal das Schlimmste.« Aber diese Hitze, früh morgens schon eine Hitze von über 40 Grad und weit und breit kein bisschen Schatten. Wir mussten über 30 Kilometer in sengender Hitze wandern. Worauf der dritte Mönch ergänzte. Das ist auch noch nicht mal das Ärgste, aber stell dir vor, Erhabener, kein Wasser, kein Tropfen Wasser. Den ganzen Tag bei dieser Hitze nichts zu trinken, kein Bach, kein Fluss, kein Tropfen Wasser, den ganzen Tag nichts. Bei dieser Gluthitze und auf dieser total staubigen Straße, die Kehlen sind uns ausgedörrt und es begannen sich schon Halluzinationen einzustellen. Der Buddha hörte sich alles in Ruhe an und sagte dann, »Ach, war das schon alles?« Ihr habt noch gar nichts von den Mücken gesagt, von diesen riesigen Mückenschwärmen, die euch verfolgten, bissen, euer Blut aussaugten und dem schrecklichen Jucken dieser Tausenden von Mückenbisse, die euch fast zum Wahnsinn trieben. Schweigen. Aber, Erhabener, ergänzte einer der drei Mönche, Da waren keine Mücken. Mücken kann es ja nur geben, wo Wasser ist, an Teichen, an Tümmeln, bei Brunnen. Es gab ja kein Wasser und deshalb mussten wir ja so leiden, nichts zu trinken, kein bisschen Erfrischung. Ach, sagte der Buddha und lächelte dabei. Dann habt ihr sicher den ganzen Tag über die Asada-Qualitäten dieser Wegstrecke nachgedacht und gepriesen. Herrlich, keine Mücken, keine Stiche, nicht dieses entsetzliche Jucken auf der Haut. Gut, dass bei diesem Wetter hier kein Wasser ist, keine Tümpel, die Mücken würden sich sonst unerträglich vermehren. Ein herrlicher Tag, nur Sonnenschein. Beschämt zogen die Mönche von dannen, hatte sie doch der Buddha darauf aufmerksam gemacht, wie töricht ihr Denken war, und sie gelobten Besserung. Bevor ich auf die Asada und auf die Adinava-Qualitäten dieses Tages zurückkomme, etwas zum Verlauf des Weges. Ich hatte die Wegstrecke im Wörnitztal beendet, dem ich seit dem 11. Tag meiner Pilgerwanderung gefolgt war, und habe in Donauwörth die Donau überquert. Der später so mächtige Strom ist hier nur ein kleines Flüsschen. Und von nun an sollte ich für einige Tage ein weiteres Tal durchwandern. Das Lechtal, dessen südlichen Teil, also ab Augsburg, man das Lechfeld nennt. Das ganze Lechtal ist ein sehr breites, fruchtbares Tal. Man kann schon eher von einer Ebene sprechen. Allenfalls sehr weit entfernt mag man Mittelgebirge oder kleine bewaldete Höhenzüge erkennen. Und in dieser Ebene, in der Ackerbau und gelegentliche Wiesen einander abwechseln, häufig auch unterbrochen durch Sonnenkollektorfelder, fließt der Lech. Es geht außerdem die Bundesstraße 2 entlang und ich wanderte dort auf Feldwegen dahin. Und die Dörfer haben so einfallsreiche Namen wie Ostendorf, Nordendorf und Westendorf. Doch zurück zu den Asada- und den Adinava-Qualitäten. Ausgangspunkt meiner Überlegung war die Tatsache, dass dies wohl ein sehr langweiliger Tag würde, immer durch die Ebene auf Feldwegen entlang zu gehen. Aber natürlich hatte dieser Tag viele Asada-Qualitäten, denn bei Sonnenschein zu wandern, nicht allzu heiß, aber auch nicht zu frisch, ist natürlich recht angenehm. Dennoch war da ein Geschmack von Langeweile. Denn ich wanderte ja nunmehr schon seit vielen Tagen bei gutem Wetter und des Menschen Geist ist so, dass er nach Abwechslung sucht. Und dazu ist ein 24 Kilometer langer Feldweg, unterbrochen durch einige Dörfer, die nur Schlafstätten für Auspendler zu sein scheinen, nicht gerade die allerbeste Grundlage. An diesem Tag schalte ich daher von der Betrachtung des Äußeren auf die Betrachtung des Inneren um. Wie fühlt sich Gehen an? Ich wandelte mein Wandern in eine Gehmeditation, und zwar nicht nur für kurze Zeit, sondern über einen ganzen Tag. Man kann das Gehen in einer Art Bodyscanning durch den ganzen Körper verfolgen, angefangen mit den Empfindungen bei den Füßen, das Spiel der Gehmuskulatur in den Waden, den Kontakt zwischen Unterschenkeln und Hose und so weiter, bis ich schließlich an meinem Kopf angelangt war und bei den Empfindungen, die mir meine Kopfbedeckung, mein Pilgerhut vermittelt, sowie dem Gefühl des Schweißes, mit dem sich mein Hut allmählich vollzog an den Stellen, wo dieser meine Stirn und meine Haare berührte. Und auch andere Empfindungen, der Pali-Ausdruck andere Vedana, konnte ich betrachten. Das negative Empfinden des Durstes beim Wandern in der Sonne. Jetzt nicht reagieren, nicht zur Wasserflasche greifen, um nur nicht diese spannende Betrachtung zu stören. Wie verändert sich der Durst? Je mehr Achtsamkeit ich darauf verwende, desto deutlicher verspüre ich ihn. Aber ist wirklich der Flüssigkeitsmangel die Ursache oder meine Achtsamkeit auf den Durst? Einfach weiter betrachten. Auch hier wieder das gleiche Muster. Nach einiger Zeit wird es dem Geist langweilig, auf den Durst zu achten. Ein anderes Phänomen fängt meine Körperbetrachtung ein. Eine durch meinen Rucksack verursachte Druckstelle. Interessant, wie sich dieses Phänomen entwickelt. Wenn ich nicht meinem reaktionären Impuls folge, den Rucksack zurechtzurücken. Als ich feststelle, dass ich darüber meinen Durst vergessen hatte, der so schlimm ja gar nicht gewesen sein kann, holte ich meine Wasserflasche heraus und trinke etwas. Später dann das Gefühl der sich füllenden Harnblase. Na, mal sehen, wie sich das entwickelt. Bestimmt wird der Harndrang mental bedingt dann stärker, wenn ich in einen Ort komme. Also keine gute Gelegenheit besteht, mein Wasser abzuschlagen. Einfach mal testen. Oh ja, meine Vermutung war richtig. Im Ort steigt das Problem an. Und es zeigt sich, dass Westendorf doch deutlich größer ist, als ich erwartet hatte. Toll, ein Problem tritt auf. Wie schön, die unbeklagte Langeweile ist weg. Juhu. Zum Glück hatte das letzte Haus im Dorf eine Hecke, in der ich geschwind verschwand. So schön kann achtsames Pilgern sein. Die Art von Gehmeditation, auch von Bodyscanning und auch von Achtsamkeit auf die Vedana, die Empfindung von positiv, negativ und neutral, die sich immer unwillkürlich nach einem Sinnkontakt einstellt, war mein Joker für alle langweiligen Strecken auf dieser Wanderung. Drohte Langeweile, zog ich einfach meinen Joker. Interessant ist auch das Nicht-Reagieren auf die Vedana, also das Nicht-Greifen auf ein positives Empfinden hin, das Nicht-Verändern auf ein negatives Vedana hin und die Betrachtung, ob und wie weit sich dieses Vedana verändert. Natürlich hatte ich an diesem Tag bei so viel Achtsamkeit kein Gedanke an das Fotografieren mehr gehabt. Nach meiner Rast in Meitingen ging ich also das letzte Stück, vielleicht 3 Kilometer, bis zu meiner Übernachtungsstelle in Erlingen. In meinen Gedanken war ich jetzt nicht mehr beim Gehen, sondern in froher Erwartung des Abends. Achtsamkeitsdefizit. Ja, wenn ich mein Zimmer bezogen habe, dann werde ich den Imbiss ansteuern und wenn der nichts taucht, am Ortsausgang von Meitingen sind 2 Gasthöfe, so habe ich das in meinen Karten gesehen, ohne Gepäck bin ich in gut einer halben Stunde dorthin gelaufen, spätestens dort werde ich ein leckeres Abendessen bekommen, ach, selbst vegetarisch dürfte kein Problem sein, ist ja Karfreitag. So, jetzt habe ich das Haus gefunden. Die Imbissstube, die im Haus sein sollte, ist inzwischen eingestellt. Die Vermieterin ist eine sehr alte Frau, vielleicht 80 Jahre, und sie vermietet üblicherweise an Monteure. Die sind über Ostern weg, daher kann sie die Zimmer jetzt anderweitig vermieten. Mein Zimmer ist unter dem Dach. Es geht eine sehr steile Treppe dort hoch. Die Frau zieht sich mühsam am Geländer hoch. Offensichtlich ist sie aber schwindelfrei. Ich nicht. Mühsam gelang ich nach oben, hechte von der Treppe weg. Diese Treppe hat mich mehr Schweiß gekostet als der Tag. Ich habe blitzartig umdisponiert. Kein Gasthof. Diese Treppe gehe ich nicht unnötig ein zweites Mal. Lieber will ich mich von meinen Fingernägeln ernähren. Soweit zu den Adinava-Qualitäten des Abends. Nun zu den Asada-Aspekten. Toll, obwohl das Zimmer von 3 Monteuren bewohnt ist, keinerlei Zigarettengeruch. Mein Wasser ist aufgebraucht, aber direkt am Zimmer angrenzend ist eine kleine Teeküche. Und es gibt einen Fernseher. Karfreitag ist Feiertag, da gibt es bestimmt irgendwelche alten Spielfilme. Und siehe da, ich habe noch ein ganzes belegtes Brot übrig. Haha, Fernseher und Brot, Panem et Circenses. Was braucht der Mensch mehr? Nur ein Wermutstropfen bleibt. Wenn ich zur Toilette oder ins Bad will, muss ich direkt an dieser steilen Treppe vorbei. Und dann ergreift mich ein arges Schwindelgefühl. Bis zu meiner Abreise am Samstagmorgen, Frühstück bekomme ich hier keins, greift das Gefühl noch 3-mal. Es war wirklich eine sehr steile Treppe, die mir Angst machte. Und wann immer ich zur Toilette oder ins Bad muss, muss ich an diesem Schrecken vorbei. Ich habe sogar mal gescheckt, ob man vielleicht aus der Dachgaube in die Regenrinne, im Nachbargarten sitzen Leute. Schrecklich. Oh, möge mir auf meiner Pilgerreise kein größerer Schrecken drohen als dieser. Hey, das wäre ja toll. Und damit sind wir beim Asada-Aspekt des Schreckens und am Ende dieser Geschichte vom 18. Tag meiner Pilgerwanderung.